Und das heutige Thema, es lautet ja Freiheit und Liebe. Und es könnte dahingehend auch gut ein Motto für den nächsten Christopher Street Day sein. Aber keine Panik, der Mitternachtsruf wird sich dem sicherlich nicht eins machen. Nein, in unserem Thema, da geht es mir um ein ganz anderes Verständnis von Freiheit und Liebe. Es geht nämlich nicht um eine Freiheit auf Kosten anderer und auch nicht um eine Liebe, die letztendlich doch nur das eigene Ich befriedigt. Nein, mir geht es vielmehr um einen Text aus dem Galaterbrief und um das, was die Bibel unter Freiheit und Liebe versteht. Und Sie dürfen das gerne aufschlagen, Galater Kapitel 5. Galater Kapitel 5, wir wollen lesen die Verse 13 und 14. Galater Kapitel 5, Vers 13, Vers 14. Denn ihr seid zur Freiheit berufen, Brüder. Nur macht die Freiheit nicht zu einem Vorwand für das Fleisch, sondern dient einander durch die Liebe. Denn das ganze Gesetz wird in einem Wort erfüllt, in dem du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Und ich möchte noch kurz mit uns beten. Ja, Herr Jesus Christus, wir wollen dir jetzt wirklich von Herzen Dank sagen für diesen Gnadentag heute, dass du uns zusammengeführt hast und dass wir jetzt diesen Gottesdienst begehen dürfen im Aufblick auf dich, Herr. Und so bitten wir dich, nimm du alles Störende hinweg. Schenk Freudigkeit zum Reden genauso wie auch zum Hören, Herr. Und hab Dank, dass wir wissen dürfen, du bist mitten unter uns. Amen. Bevor wir jetzt in diesen Text, sind ja nur zwei Verse, hineingehen, beleuchten wir kurz den Hintergrund des Briefes. Der Galaterbrief wurde ungefähr so im Jahre 50 nach Christus von Paulus an die verschiedenen Gemeinden der damaligen römischen Provinz Galatien geschrieben. Und dabei handelte es sich um Gemeinden, die kurz zuvor, so einige Jahre zuvor, während der ersten Missionsreise von Paulus gegründet wurden. Der Galaterbrief ist somit jetzt eben kein Brief an eine ganz bestimmte Ortsgemeinde, sondern ja eigentlich mehr ein Rundbrief an verschiedene Gemeinden der damaligen Region in Kleinasien, der heutigen Türkei. Und Thema des Briefes ist dabei die Rechtfertigung allein durch Glauben. So heißt es in Kapitel 2, Vers 16, hier auch aus dem Galaterbrief. Kapitel 2, Vers 16. Doch weil wir erkannt haben, dass der Mensch nicht aus Werken des Gesetzes gerechtfertigt wird, sondern durch den Glauben an Jesus Christus, so sind auch wir an Christus Jesus gläubig geworden, damit wir aus dem Glauben an Christus gerechtfertigt würden und nicht aus Werken des Gesetzes. Weil aus Werken des Gesetzes kein Fleisch gerechtfertigt wird. Aber diese noch recht jungen Gemeinden, die standen nun in der Gefahr, eben von diesem wahren Evangelium der Gnade abgebracht, ja verführt zu werden. So behaupteten beispielsweise manche Judaisten, dass man jetzt wieder bestimmte Festtage einhalten müsse und dass auch die Heiden sich dem mosaischen Gesetz unterwerfen müssten. Und mit dieser falschen Lehre, die ja jetzt wieder das Gesetz ins Zentrum stellte, räumt Paulus ganz radikal auf, indem er unter anderem schreibt, nachzulesen in Kapitel 1, Vers 9, verflucht. Verflucht ist jeder, der euch etwas anderes als Evangelium verkündigt, als das, welches ihr empfangen habt. Ja, und was hatten die Galater von den Aposteln empfangen? Eben das Evangelium der Rechtfertigung allein durch Glauben. Die Rechtfertigung allein durch Glauben ist so etwas wie das Herzstück des Evangeliums und alles, was davon abweicht, ist nicht von Gott. Und wir sehen jetzt auch bei den klaren Worten, die Paulus ja hier wählt, verflucht ist jeder, der euch etwas anderes als Evangelium verkündigt, dass er keineswegs um einen Kompromiss bemüht war, sondern in aller Deutlichkeit das vertrat, was der Herr Jesus selber lehrte und lebte. Also, die Rechtfertigung allein durch Glauben ist das bestimmende Thema im Galaterbrief. Aber darüber hinaus geht es dann in den Kapiteln 5 und 6 natürlich auch um den praktischen Teil des Glaubens, um aufzuzeigen, dass sich dieser Glaube auch im Alltag natürlich beweisen muss. Der Glaube ist ja schließlich nicht nur ein einmaliger Akt jetzt in Form der Wiedergeburt, sondern ein fortwährender Lebensstil. Das heißt, wir sind nicht nur gläubig, sondern wir leben auch im Glauben. So wie es Jakobus in seinem Brief ja auch betont, dass der Glaube ohne Werke tot ist. Das ist wie in einer Ehe. Mit dem Eheversprechen bin ich zwar verheiratet, aber deswegen bin ich noch kein guter Ehemann. Sondern es gilt jetzt auch entsprechend, ja, ich sag mal, standesgemäß, ja, auch so zu leben und den Pflichten, die mit einer Ehe verbunden sind, nachzukommen. Denn letztendlich geben unser ganzes Verhalten oder eben auch hier unsere Werke, die geben ja Zeugnis über das, was uns lieb ist. Das ist in der Ehe so und das ist auch im Glauben so. Gehen wir nun in unseren Text hinein. Ich hatte gesagt, dass in den Kapiteln 5 und 6 Paulus auf den praktischen Teil des Glaubens zu sprechen kommt und so ja auch hier. Lesen wir noch einmal Kapitel 5, Vers 13. Vers 13 aus Kapitel 5 des Galaterbriefes. Denn ihr seid zur Freiheit berufen, Brüder, und da schließen wir die Schwestern natürlich mit ein, ja? Denn ihr seid zur Freiheit berufen, nur macht die Freiheit nicht zu einem Vorwand für das Fleisch, sondern dient einander durch die Liebe. Und man beachte, dass wir uns diese Freiheit nicht haben erkämpfen müssen. Ne? Wir sind keine Freiheitskämpfer, nein, nein. Sondern wir wurden dazu berufen, denn ihr seid zur Freiheit berufen, heißt es hier. Und wer uns dazu berufen hat, nun, das können wir in Vers 1 nachlesen, auch hier aus Kapitel 5, Vers 1. So steht nun fest in der Freiheit, zu der uns Christus befreit hat. Ja, und jetzt fragen wir uns, ja, aber um was für eine Freiheit geht es denn hier überhaupt? Geht es jetzt um die Freiheit, tun und lassen zu können, was ich will? Geht es um die Freiheit, sich keiner Autorität unterordnen zu müssen? Nein, ganz gewiss nicht. Das wäre nämlich keine Freiheit, sondern purer Egoismus. Das wären Beliebigkeit, Rücksichtslosigkeit, Anarchie und Zügellosigkeit und damit genau das Gegenteil von dem, was es bedeutet, wirklich frei zu sein. Aber von was wurden wir befreit und zu welcher Freiheit sind wir berufen? Nun, zum einen sind wir frei von der Sünde und wir stehen somit auch nicht mehr unter der Knechtschaft Satans. Wir sind praktisch aus der Finsternis, dem Machtbereich Satans heraus befreit und zu einem Leben im Licht unter dem Herrschaftsbereich Gottes berufen. Und so sprach Paulus ja auch davon, dass ihn Gott zu den Nationen gesandt habe, um deren Augen zu öffnen, dass diese sich bekehren, ja von was? Dass diese sich bekehren von der Finsternis zum Licht und von der Macht des Satans zu Gott, damit sie Vergebung der Sünden empfangen. So steht es geschrieben in der Apostelgeschichte, Kapitel 26, Apostelgeschichte 26, Vers 17 und Vers 18. Und im Kolosserbrief, Kapitel 1, ist er jetzt gar nicht weit weg von unserem Galaterbrief, dürfen Sie gerne aufschlagen. Im Kolosserbrief, Kapitel 1, da heißt es in den Versen 13 und 14 wie folgt. Kolosser, Kapitel 1, Vers 13, Vers 14. Er hat uns errettet aus der Herrschaft der Finsternis. Ne, auch hier könnten wir wieder sagen, er hat uns befreit aus der Herrschaft der Finsternis heraus und hat uns versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe, indem wir die Erlösung haben durch sein Blut, die Vergebung der Sünden. Somit sind wir also frei von aller Schuld. Wir sind in dem Sinne die Sünde los und für das ewige Leben berufen, für das ewige Leben bestimmt. Ja, wir können noch sündigen, das weiß ich selber nur zu gut. Aber wir stehen nicht mehr unter der Sünde. Wir stehen nicht mehr unter diesem Machtbereich der Sünde, weil wir in Christus Jesus vollständig gerecht gesprochen sind. Und so heißt es auch im Römerbrief, müssen Sie jetzt nicht aufschlagen, im Römerbrief, Kapitel 6, Vers 18, nachdem ihr aber von der Sünde befreit wurdet. Das ist eben diese Rechtfertigung allein durch Glauben. Und im Galaterbrief kehren wir zurück in den Galaterbrief. In Galater, Kapitel 3, Vers 13, ist darüber hinaus davon die Rede, dass wir frei vom Gesetz sind, weil Christus uns vom Fluch des Gesetzes befreit hat. So in Kapitel 3, Vers 13, Kapitel 3, Vers 13 aus dem Galaterbrief. Christus hat uns losgekauft, auch hier könnten wir wieder sagen, befreit, ja? Er hat uns losgekauft von dem Fluch des Gesetzes, indem er ein Fluch wurde um unser Willen. Also, ein Mensch, der der Gnade Gottes teilhaftig wurde und der durch den Glauben, ja, diese Rechtfertigung allein durch Glauben gerechtfertigt ist, der steht nun nicht mehr unter dem Gesetz. Aber da tut sich die nächste Frage auf. Ja, von was für einem Gesetz ist denn hier überhaupt die Rede? Der Galaterbrief ist ja an die verschiedenen Gemeinden der römischen Provinz gerichtet und die bestanden überwiegend aus Heiden, aus Heidenchristen. Und die Heiden, ja, die haben doch nie unter dem Gesetz des alten Bundes gestanden, dass das Gesetz, das Wort Israel gegeben und somit eine rein jüdische Angelegenheit. Also von welchem Gesetz sind denn die Heiden befreit, die doch nie unter dem mosaischen Gesetz standen? Lesen wir Römer Kapitel 8, Vers 2, aber auch das müssen Sie jetzt nicht aufschlagen. Ich lese uns das, weil ich hier auch eine andere Übersetzung gewählt habe, damit es vielleicht klarer rüberkommt. Und da heißt es in Römer Kapitel 8, Vers 2 wie folgt. Römer Kapitel 8, Vers 2. Denn das Gesetz des Geistes, das dich mit Jesus Christus zum Leben führt, hat dich von dem Gesetz befreit, das nur Sünde und Tod bringt. Versuchen wir das einzuordnen. Zum einen ist hier von einem Gesetz des Geistes die Rede, das uns mit Jesus Christus zum Leben führt. Was es damit auf sich hat, werden wir nachher noch sehen. Und dann ist von einem Gesetz die Rede, das nur Sünde und Tod bringt. Oder wir könnten vielleicht besser sagen, dass uns die Sünde und die Folgen der Sünde, nämlich den unausweichlichen Tod, schonungslos vor Augen hält. Und das heißt, wenn jetzt hier im Galaterbrief von dem Gesetz und darüber hinaus sogar noch von dem Fluch des Gesetzes die Rede ist, dann geht es jetzt nicht nur ausschließlich um das mosaische Gesetz, sondern weit darüber hinaus um die Folgen des Sündenfalls und um das Gesetz, was bereits vor der Gesetzgebung am Sinai seine Gültigkeit hatte und allen Menschen gegeben ist. Es geht schlichtweg um die Tatsache, dass alle Menschen, ob Jude oder Heide, ob vor oder nach der Gesetzgebung, vor der Gerechtigkeit und Heiligkeit Gottes nicht bestehen können. Und das ist praktisch seit dem Sündenfall, ja im wahrsten Sinne des Wortes, ein ungeschriebenes Gesetz. Und somit steht auch der Heide, der im Gegensatz zu den Israeliten kein geschriebenes Gesetz besitzt, unter dem Gesetz Gottes, das den Menschen die Heiligkeit Gottes vor Augen führt und zugleich verdeutlicht, dass der Mensch aus sich heraus hoffnungslos verloren ist. Des Weiteren ist in Römer Kapitel 2 davon die Rede, dass den Heiden das Gesetz in ihre Herzen geschrieben ist. So heißt es zum Beispiel aus Römer Kapitel 2 ab Vers 14, ich fasse das mal zusammen, Römer Kapitel 2 ab Vers 14, da steht geschrieben, so sind die, die das Gesetz nicht haben, nämlich das geschriebene Gesetz nicht haben, ne, die Heiden, sich selbst ein Gesetz, da sie ja beweisen, dass das Werk des Gesetzes in ihre Herzen geschrieben ist, was auch ihr Gewissen bezeugt. Und hiermit wird praktisch gesagt, dass auch der Heide sehr wohl zwischen Gut und Böse zu unterscheiden weiß, auch wenn er kein geschriebenes Gesetz in seinen Händen hält. Und somit gab und gibt es auch für die Heiden keine Entschuldigung und keine andere Rechtfertigung als einzig und allein das Blut des Lammes. Und durch diese Rechtfertigung sind wir von dem Gesetz, das Sünde und Tod bringt, befreit. Und damit ist die Frage, woraus bzw. wovon wir befreit wurden, beantwortet. Ja, wir sind befreit aus unserem alten Leben, in welchem wir unter dem Gesetz der Sünde und des Todes standen, und wir sind berufen zu einem neuen Leben unter dem Gesetz der Gnade und des Geistes. Und wer diese Gnade noch nicht erfasst hat, der hat wahrlich keinen blassen Schimmer davon, was Freiheit wirklich beinhaltet. Wirklich frei macht nämlich nur einzig und allein, ja, die Rechtfertigung allein aus Glauben. Wirklich frei macht nur das Wort Gottes oder wie es der Jesus ja selber sagte, wenn euch der Sohn frei machen wird, so seid ihr wirklich frei. Johannes Kapitel 8, Vers 36. Gehen wir einen Schritt weiter. Was hatte ich sinngemäß gesagt? Unsere Taten geben Zeugnis über das, was wir lieben. Und so auch hier. Dass wir befreit sind, das ist allein Gottes Sache. Ne? Wir haben zwar glauben müssen, das natürlich, klar, aber die Erlösung und die Rechtfertigung als solches, die ist uns geschenkt. Das ist Gnade. Aber nun sind wir auch gefordert. Gefordert, in dieser uns geschenkten Freiheit zu leben. Wir haben es ja gelesen. Kehren wir zurück in unseren Text, Galater Kapitel 5, Vers 13. Vers 13. Denn ihr seid zur Freiheit berufen, Brüder. Nur macht die Freiheit nicht zu einem Vorwand für das Fleisch, sondern dient einander durch die Liebe. Und hier geht es nun um die Gefahr, dass man die aus Glauben erlangte Freiheit missbraucht, um ein gesetzloses, oberflächliches, egoistisches, halbherziges und liebloses Leben zu führen. So ganz unter dem Motto, ne, ja, ich bin frei vom Gesetz, ne, ich bin erlöst aus Gnaden, folglich kann ich jetzt tun und lassen, was ich will. Und Paulus, er sieht sich jetzt genötigt, Auf der einen Seite zu betonen, dass wir uns doch nicht wieder durch das Gesetz versklaven lassen, aber andererseits unsere neu gewonnene Freiheit auch nicht missbrauchen. Ich will es mit einem Wortspiel verdeutlichen. Wir sind zwar das Gesetz los, aber nicht gesetzlos. Denn sowohl das Gesetz als auch die Gesetzlosigkeit nehmen den Menschen letztendlich gefangen. Das Gesetz, es bindet den Menschen in dem ständigen Kampf und Krampf, sich etwas verdienen zu müssen, was wir uns doch gar nicht verdienen können. Und die Gesetzlosigkeit wiederum, die nimmt den Menschen gefangen in seinen unendlichen Begierden und Süchten, die nie wirklich gestillt werden. Wenn aber die Gesetzlosigkeit nicht frei macht, aber auch das Gesetz nicht befreit, und zwar weder das Geschriebene, das den Juden gegeben war, noch das Ungeschriebene, das den Heiden ins Herz gelegt ist, ja, dann sehen wir doch die zwingende Notwendigkeit eines neuen Gesetzes, das die Menschen wirklich frei werden lässt. Und Römer, Kapitel 8, Vers 2, hatten wir ja bereits gelesen, wo von dem Gesetz des Geistes die Rede ist. Oder genauer gesagt, sogar von dem Gesetz des Geistes des Lebens in Christus Jesus. Und im 1. Korintherbrief, Kapitel 9, Vers 21, da schreibt Paulus, 1. Korinther, Kapitel 9, Vers 21, Paulus, der ja so die Gnade in den Vordergrund stellt, ja, und er schreibt den Korinthern, obwohl ich nicht ohne Gesetz vor Gott bin, sondern unter dem Gesetz Christi. Also, nochmals, wenn wir auch das Gesetz los sind, so sind wir dennoch nicht gesetzlos. Aber es hat ein Herrschaftswechsel stattgefunden, so dass wir jetzt nicht mehr Sklaven der Sünde, sondern Diener der Gerechtigkeit sind. Und genau das kommt auch im Römerbrief zur Sprache, und das dürfen Sie jetzt gerne wieder aufschlagen. Römer Kapitel 6. Römer Kapitel 6, die Verse 16 bis 18. Und ohnehin weist der Galaterbrief sehr starke Ähnlichkeiten auch mit dem Römerbrief auf. Römer Kapitel 6, die Verse 16 bis 18. Römer Kapitel 6, ab Vers 16. Wisst ihr nicht, wem ihr euch als Sklaven hingebt, um ihm zu gehorchen, dessen Sklaven seid ihr und müsst ihm gehorchen, es sei der Sünde zum Tode oder dem Gehorsam zur Gerechtigkeit. Gott aber sei Dank, dass ihr Sklaven der Sünde gewesen, nun aber von Herzen gehorsam geworden seid, dem Vorbild der Lehre, das euch überliefert worden ist, nämlich die Rechtfertigung allein durch Glauben. Ist ja auch das zentrale Thema auch des Römerbriefes. Und dann in Vers 18 hatte ich ja bereits auch mal schon zitiert, wo es dann heißt, nachdem ihr aber von der Sünde befreit wurdet, seid ihr der Gerechtigkeit dienstbar geworden. Und das deckt sich doch mit dem, was Paulus jetzt eben auch den Galatern mit auf den Weg gibt. Nur macht die Freiheit nicht zu einem Vorwand für das Fleisch, sondern dient einander durch die Liebe. Oder wie es hier im Römerbrief geschrieben steht, seid der Gerechtigkeit dienstbar. Und da ist es doch interessant, dass Paulus sowohl hier im Römerbrief als auch im Galaterbrief die Freiheit nicht mit Zügellosigkeit in Verbindung bringt, sondern mit dem Dienen. Ja? Freiheit und Dienen. Ja, das klingt doch wie ein Widerspruch in sich. Jeder Freiheitskämpfer, ja, wird sich auf den Hacken umdrehen. Freiheit und Dienen. Und darin sehen wir auch, dass zwischen der menschlichen Vorstellung von Freiheit und dem, was es wirklich bedeutet, frei zu sein, wahrlich Welten liegen. Und leider Leider haben auch viele Christen dahingehend eine völlig verdrehte Vorstellung von Freiheit. Und fragen wir uns doch einfach mal ganz ungeniert, ohne gleich rot zu werden. Wer ist denn freier? Jemand, der freizügigen Sex propagiert und dabei nichts weiter als seine Gelüste befriedigt? Oder jemand, der noch ein gesundes Schamgefühl besitzt und die Freuden des Geschlechtsverkehrs einzig mit seinem Ehepartner teilt? Oder was ist das für eine Freiheit, die verbal oder sogar noch mit der Waffe in der Hand Andersdenkenden der Freiheit beraubt? Was ist das für eine Freiheit, mein Bauch gehört mir zu schreien und wehrlosen Kindern das Leben zu verweigern? Und was ist das für eine Freiheit, all seinen Süchten, Trieben und Begierden nachzugeben, um letztendlich dennoch leer, ausgebrannt und ruhelos zu sein? Oh nein, die Freiheit, von der die Bibel spricht, die ist wahrlich von einer ganz, ganz anderen Qualität. Die Freiheit, zu der wir berufen sind, die lässt uns nicht in Selbstliebe erstarren, nicht ein ausschweifendes Leben führen und auch nicht in Streitsucht verfallen. Die Freiheit, die wir aus Gottes Gnaden empfangen haben, die lässt uns vielmehr die Frucht des Geistes hervorbringen. Und zwar ohne, dass es dabei zu einem Krampf wird. Und so heißt es ja auch dann nur ein paar Verse weiter hier in unserem Brief, Galater Kapitel 5, dann in Vers 22, da wird ja die Frucht des Geistes aufgeführt. Galater 5, Vers 22. Die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Und dann heißt es weiter in Vers 23, gegen solche Dinge gibt es kein Gesetz. Gegen solche Dinge gibt es kein Gesetz. Ja, mit anderen Worten, gegen die Frucht des Geistes, welche uns doch mit der Wiedergeburt geschenkt ist, gibt es keine Anklage. Wir sind jetzt gesetzeskonform, gerechtfertigt aus Glauben. Und das ist eine Freiheit, wie sie uns nur Gott schenken kann. Und in dem Moment, wo ich ein Kind Gottes bin, da hat ja jetzt auch der Heilige Geist von mir Besitz genommen. Und dieser ist es jetzt auch, der mich lehrt, der mich unterweist und der mir aufzeigt, was richtig und was falsch ist. Und da ist es doch gar nicht mehr nötig, dass mir jetzt ein Gesetz sagen muss, dass es falsch ist, andere Götter anzubeten. Ja, wenn ich wirklich wiedergeboren bin, dann wird mein Gewissen pochen, wenn ich Unrecht getan und gelogen habe. Und wenn ich wirklich in Christus bin, ja, dann wird mir der Herr schon aufzeigen, dass ich nicht größer bin als der Rest der Welt. Und ich werde auch gar nicht mehr anders können, als zu beten und im Wort Gottes zu lesen. Ja, mal mehr und mal weniger, aber desto mehr, desto inniger ich mit Jesus Christus verbunden bin, umso intensiver ist mein Gebetsleben und meine Bibellese. Und wenn ich all das tue, ja, und zwar aus dem Glauben und aus der Liebe heraus, ja, dann werde ich nicht nur in der Gnade wachsen und mehr von meinem Heiland erkennen, sondern ich werde auch aus dem Wort Gottes für den Alltag Kraft, Freude und auch Weisheit erlangen. Wir müssen also nicht darüber streiten, ob das Gesetz jetzt gut oder schlecht ist. Das Gesetz ist gut, aber es macht dich nicht frei. Frei macht dich nur Gottes Gnade, die er uns in Jesus Christus hat zuteil werden lassen. Frei macht dich derjenige, der ja für uns das Gesetz erfüllt hat und der Gerechtigkeit Gottes nun an unserer Statt Genüge tut. Und folglich müssen wir auch nicht darüber debattieren, ob das Gesetz jetzt noch gültig ist oder nicht. Nein, die Frage lautet vielmehr, unter welchem Gesetz du stehst? Unter dem Gesetz der Sünde und des Todes? Oder unter dem Gesetz des Geistes des Lebens in Christus Jesus? Und so mahnt Paulus, nehmt euch doch jetzt nicht wieder gefangen von den Lüsten und Begierden eures Fleisches, sondern lebt, ja lebt in dem, der euch in seiner Gnade erlöst und befreit hat. Seid nicht nur Hörer, sondern auch Täter seines Wortes. Seid Diener der Gerechtigkeit. Seid Praktiker des Glaubens und missbraucht eure Freiheit nicht, sondern dient einander durch die Liebe. Denn nur so könnt ihr ein wohlgefälliges Zeugnis für und von Gott sein. Und diese Veränderung kann wahrlich nur der Heilige Geist schenken, dass er einen Menschen erkennen und auch erleben lässt, wie frei doch derjenige ist, der dem anderen dient. Ja, in der Welt klingt das paradox, ja? Aber der Heilige Geist, er schenkt uns das auf. Diese Erkenntnis, dem anderen dienen zu dürfen, das ist eine Freiheit. Eine Freiheit aus Gnaden. Und das ist auch der zentrale Punkt hier unseres Textes, dass die Freiheit eben nicht bedeutet, tun und lassen zu können, was ich will. Sondern Freiheit, richtig verstanden, hat etwas mit Dienen und vor allem mit Liebe zu tun. Und interessant ist noch, dass in dem Wort Freiheit ja das Wort Freien enthalten ist. Und wer über 50 ist, der kann sich vielleicht noch daran erinnern, dass es im Zuge einer Hochzeit üblich war zu sagen, die freien sich. Ich weiß jetzt gar nicht, ob das in der Schweiz auch so üblich war, aber in Deutschland war das so. Da hat man früher gesagt, ja, die freien sich. Die freien sich. Ja, nicht die freuen sich, das ja hoffentlich sowieso, ja? Aber nein, die freien sich. Und das heißt so viel wie, ja, die binden sich, ne? Die binden sich. Und gerade in Bezug zur Ehe, eben zu diesem Binden, da bringt man das ja auch mit Dienen und mit Lieben in Verbindung. Denn auch in einer verbindlichen Ehe dient man einander. Ja, und man lebt sich natürlich. Und geistlich betrachtet, wo ja ohnehin die Beziehung zwischen unserem Herrn Jesus und der Gemeinde mit einer Ehe verglichen wird, ja, bedeutet das, je mehr wir mit Jesus Christus in Liebe verbunden sind, desto freier und dienstbarer sind wir. Bei der Freiheit des Christen handelt es sich also um eine dienende und selbstlose Freiheit, die dem anderen nicht schadet, sondern nur zugute kommt. Eine Freiheit in Liebe und nicht zur Lustbewältigung oder zum Selbstzweck. Und diese Freiheit ist wahrlich ein Geschenk Gottes und eine Gabe Jesu Christi. Aber diese Freiheit ist eben nicht nur eine Gabe, sondern zugleich auch eine Aufgabe. So wie es in unserem Text hier ja auch geschrieben steht, dient einander durch die Liebe. Und dann geht es in Vers 14 weiter. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Das ist keine Bitte. Das ist eine Aufforderung. Das ist ein Befehl. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Und in Kapitel 6, Vers 2, auch hier Galaterbrief, in Kapitel 6, Vers 2, da lautet es noch wie folgt. Kapitel 6, Vers 2, einer trage des anderen Lasten. Und so sollt ihr das Gesetz des Christus erfüllen. Und das Gesetz des Christus ist das Gesetz der Liebe. Und weil die Freiheit in Christus aus der Wurzel der Liebe entspringt, ist es doch die logische Konsequenz, dass durch die Liebe auch das ganze Gesetz erfüllt ist. Ist doch logisch. Und ich will uns ruhig noch mal lesen aus Römer Kapitel 13. Hendrik hatte es in der Einleitung bereits gelesen, aber wir können ja von der Liebe nicht genug kriegen. Also lesen wir das ruhig noch mal. Römer 13, die Verse 8 bis 10. Römer Kapitel 13, die Verse 8 bis 10. Seid niemand etwas schuldig, außer dass ihr einander liebt. Denn wer den anderen liebt, hat das Gesetz erfüllt. Denn die Gebote, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht töten, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht falsches Zeugnis ablegen, du sollst nicht begehren und welches andere Gebot es noch gibt, werden zusammengefasst in diesem Wort, nämlich, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Die Liebe tut dem Nächsten nichts Böses. So ist nun die Liebe die Erfüllung des Gesetzes. Verstehen wir, worum es geht? Der Herr Jesus, er hat uns frei gemacht durch seine Liebe, die er uns am Kreuz von Golgatha erwiesen hat. Mit seinem Stellvertretertod hat er den Lohn der Sünde bezahlt, womit wir eben nicht mehr unter dem Gesetz der Sünde und des Todes stehen. Nein, vielmehr stehen wir jetzt unter dem Gesetz Christi, der die Liebe in Person ist. Und wenn wir jetzt so lieben, wie uns Christus liebt, erfüllen wir damit das ganze Gesetz. Und dann kannst du deine in Christus gewonnene Freiheit eigentlich gar nicht mehr missbrauchen. Denn nur aus Lieblosigkeit wirst du anderen Göttern frönen. Nur aus Lieblosigkeit wirst du schlecht über andere reden. Nur aus Lieblosigkeit wirst du neidisch sein und begehren, was dir nicht gehört. Aus Lieblosigkeit wirst du deinen Ehepartner betrügen oder deinen Eltern ungehorsam sein. Und nur aus Lieblosigkeit wirst du dich über andere erheben. Wenn unsere Freiheit wirklich in der Liebe und nicht im Egoismus begründet liegt, dann haben wir doch nur noch ein Ziel. Nämlich Gott wohlzugefallen. Und dazu gehört es eben auch, ja quasi als Beweis unserer Liebe und als Frucht unserer Freiheit, den Nächsten zu lieben wie uns selbst. Noch einmal Vers 14 hier aus unserem Text, Galater Kapitel 5, Vers 14. Denn das ganze Gesetz wird in einem Wort erfüllt, in dem du sollst deinen Nächsten lieben, wie dich selbst. Stellen wir uns die nächste Frage. Aber was bedeutet es, seinen Nächsten zu lieben wie sich selbst? Das ist keineswegs eine Aufforderung zum Selbstverliebtsein, sondern der Aufruf für den anderen so zu sorgen, wie man es für sich selber tun würde. Und wenn man nicht gerade krank ist, ja, dann wird man selber dafür Sorge tragen, dass man genug zu essen hat, dass man gut versichert ist, dass man gut gekleidet ist, dass man nicht frieren muss, dass man nicht zu kurz kommt, ja, und so weiter und so fort. Und so sollen auch wir nach außen hin jetzt dafür Sorge tragen, dass es unserem Nächsten gut gehen darf. Erinnern wir uns, einer trage die Last des anderen. So werdet ihr das Gesetz des Christus erfüllen. Liebe ist immer nach außen gerichtet. Sie dient und gilt dem anderen. Und in unserem Zusammenhang hier, da geht es um Glaubensgeschwister, ganz klar. Das heißt, der hier angesprochene Nächste ist zunächst einmal meine Schwester und mein Bruder aus der Gemeinde. Und zwar sowohl aus der lokalen als auch aus der weltweiten Gemeinde in Christus Jesus. An anderen Stellen wird zwar betont, dass wir auch unsere Feinde lieben sollen und somit ist klar, dass wir natürlich allen Menschen die christliche Nächstenliebe zuteil werden lassen sollen. Aber, wie gesagt, hier in unserem Text, da geht es um Glaubensgeschwister und um das gegenseitige Dienen. Und es ist zwar schön, dass du auch weltliche Hilfsorganisationen unterstützt oder mit deinem ungläubigen Nachbarn liebevoll umgehst. Aber bitte vergiss deine Geschwister aus der Gemeinde nicht. Zum praktischen Glaubensleben gehört es eben nicht nur der Sünde zu fliehen und ein rechtschaffendes Leben zu führen, sondern sich in der Gemeinde einzubringen, zu dienen und sich untereinander mit Liebe zu begegnen. Und in unserem Text hier, da steht auch nicht, dient euren Ältesten, dient denen, die euch Gutes tun und die ihr mögt, oder dient denen, die am meisten spenden. Nein, dient einander. Wir sind alles Diener und wir sollten uns alle gemäß unseren Gaben und im Rahmen unserer Möglichkeiten Gott und der Gemeinde dienend zur Verfügung stellen. Und schauen Sie sich ruhig mal um, ne? Schauen Sie neben sich, schauen Sie vor sich, schauen Sie hinter sich. Ich habe hier einen wunderbaren Überblick. Ja, das sind alles meine Diener. Ja. Alles Ihre Diener, ist doch herrlich. Aber umgekehrt eben genauso, ja? Ich bin auch Ihr Diener. Du, ja? Bist der Diener. Sie sind ein Diener. Wir alles sind Diener. Wir alle sind Glieder am Leibe unseres Herrn Jesus Christus. Ja, wir sind wie eine große Familie. Und darin sollte es eigentlich eine Selbstverständlichkeit sein, dass man füreinander betet und sich gegenseitig unterstützt. Und vielleicht sind wir dahingehend oftmals blind. Blind für die Not und für die Bedürfnisse unserer Geschwister. Und stattdessen spenden wir lieber für Brot für die Welt oder irgendeinem Panda-Bären oder was auch immer. Gut, jetzt haben wir hier in der Schweiz vielleicht das große Pech, dass es uns so gut geht. Und dass es ja niemanden gibt, der unsere Hilfe nötig hätte. Aber ist das wirklich so? Es geht ja schließlich nicht nur um materielle Dinge, ne? Vielleicht ist jemand steinreich, der weiß nicht, wohin mit seinem Geld. Aber er ist einsam. Dienen wir dieser Person, in der wir diese besuchen, einladen, in die Gemeindeaktivitäten einbinden? Vielleicht hat jemand Nöte, weil er von seiner Sucht nicht loskommt. Oder er hat familiäre Probleme, gesundheitliche Nöte. Wir wissen es ja nicht. Sind wir eine Gemeinde? Sind wir Diener? Sind wir Geschwister? Ja, sind wir eine Familie, an die man sich vertrauensvoll wenden kann, selbst mit sehr persönlichen Angelegenheiten? Sind wir Beter? Sind wir praktische Diener, um auch einem solchen Bruder, einer solchen Schwester beizustehen und zu helfen? Oftmals ist es doch gar nicht das Geld, woran es mangelt, sondern es mangelt an Liebe und der Bereitschaft zum Dienen. Es mangelt an Zeit, Geduld und Hingabe. 100 Franken sind schnell gezückt, das kann ich auch. Aber einem Menschen beizustehen, zuzuhören und für einen da zu sein, das braucht Kraft. Sind wir bereit? Sind wir bereit, diese Kraft aufzubringen, auch wenn uns mal nicht danach ist? Ja, sind wir bereit, in Liebe zu investieren? Ich kann und will hier nicht jedem Einzelfall gerecht werden, das ist klar. Und ich weiß sehr wohl, dass es auch sehr aufdringliche und vereinnahmende Personen gibt, die die Hilfsbereitschaft anderer auch gut ausnutzen können. Aber von diesen Fällen rede ich nicht, sondern ich spreche von Geschwistern, die wirklich Hilfe benötigen. Und ich rede von mir und ich rede von Ihnen, die wir vielleicht oftmals die Augen verschließen, um ja nichts von unserer Ruhe und Bequemlichkeit einzubüßen. Und vergessen wir nicht, dass dieses Untereinanderdienen in einem Atemzug mit der Liebe in Verbindung gesetzt wird. Dient einander durch die Liebe. Es geht um einen Liebesdienst. Und Liebe ist zum einen etwas Freiwilliges, aber es ist auch etwas, das was kostet. Ja, manchmal kostet es auch Überwindung zu lieben. Lieben wir nur diejenigen, von denen auch wir geliebt werden? Tun wir nur denen Gutes, die auch uns wohlgesonnen sind? Wie hat es der Herr Jesus gesagt? Denn wenn ihr liebt, die euch lieben, ja welchen Lohn habt ihr? Tun nicht auch die Zöllner dasselbe? Und wenn ihr allein eure Brüder grüßt, ja, was tut ihr Besonderes? Tun nicht auch die von den Nationen dasselbe? Bitte, sind wir an dieser Stelle einfach mal ehrlich zu uns selbst. Wie schnell ertappe ich mich zumindest? Ich kann ja nur von mir selber reden, ja? Wie schnell ertappe ich mich, dass ich nicht bereit bin, wirklich in Liebe zu investieren? Nochmals. Ja, es ist schön, wenn du hilfst, wo du nur kannst. Es ist gut, wenn du Kontakt zu Ungläubigen hast und durch deine Liebe in Wort und Tat auch nach außen hin ein gutes Zeugnis bist. Aber bitte, bitte, überdenke in alledem dein Verhalten gegenüber Geschwistern in und außerhalb deiner Gemeinde. Und es ist geradezu fatal, wenn Christen sich aus dem Wege gehen, ne? Nur weil sie vielleicht mit irgendwelchen Nebensächlichkeiten eine andere Meinung haben. Ja, es ist doch geradezu fatal, wenn sich Geschwister nicht lieben. Ja, was ist das für ein Zeugnis, auch nach außen hin? Und vor allem ist das ein schwerwiegender Verstoß gegen das Gesetz des Geistes. Um die Sache auf den Punkt zu bringen, liebe Geschwister, Lieblosigkeit ist schlichtweg Sünde. Da müssen wir gar nicht um den heißen Brei reden. Und wenn es heißt, dass in und mit der Liebe das ganze Gesetz erfüllt ist, ja, dann sehen wir doch auch, was für einen Stellenwert die Liebe und der damit verbundene Dienst hat. Und was hatte ich gesagt? Freiheit kommt von Freien. Und das heißt, ich bin bereit. Ich bin bereit, mich ganz und gar an den Herrn Jesus und an sein Wort zu binden. Und an sein Wort gehört eben auch dieser Befehl: Liebt eure Nächsten wie euch selbst. Einer komme den anderen in Ehrerbietung zuvor und so weiter und so fort. Und deswegen dürfen und können Lehre und Leben niemals voneinander getrennt werden. Und das ist auch das, worauf Jakobus in seinem Brief eindringlich hinweist. Ich lese aus Jakobus Kapitel 1, Vers 25. Jakobus 1, Vers 25. Wer aber hineinschaut in das vollkommene Gesetz der Freiheit und darin bleibt, dieser Mensch, der kein vergesslicher Hörer, sondern ein wirklicher Täter ist, er wird glückselig sein in seinem Tun. Mag der Herr es einem jeden von uns schenken, dass wir kein Gebot höher erachten als das Gebot der Liebe, welches uns durch die Freiheit in Christus Jesus geschenkt ist. Und so lese ich zum Abschluss noch einmal unsere beiden Verse hier aus Galater Kapitel 5, Vers 13, Vers 14. Denn ihr seid zur Freiheit berufen, Brüder. Nur macht die Freiheit nicht zu einem Vorwand für das Fleisch, sondern dient einander durch die Liebe. Denn das ganze Gesetz wird in einem Wort erfüllt, in dem du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Amen.